Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo bei der Mittwochsausgabe von Zip FM. In der kommenden halben Stunde werden verschiedene Beiträge von unterschiedlichen freien Radios zu hören sein, mit folgenden Themen. Die Ukraine. Das derzeitige Gezerre wird in den westlichen Mainstream-Medien gern als wirr bezeichnet. Doch es ist durchaus möglich, die Interessen aller Seiten klar zu analysieren. Wir fangen damit an. Brasilien. Hier wurde in den vergangenen 5 Jahren gemeinsam ein durchaus progressiv anzusehenden Grundrechtskatalog für das Internet entwickelt. Frankreich. Hier ist insbesondere nach den Kommunalwahlen am vergangenen Wochenende nichts Progressives in Sichtweite. Und NSU-Verfahren, was in der vergangenen Woche im Münchner Gerichtssaal auf den Tisch kam. Nachdem am vergangenen Dienstag die ehemalige Ministerpräsidentin der Ukraine, Julia Tymoschenko, zitiert worden ist mit, Zitat, es ist Zeit, das Gewehr zu ergreifen und die verdammten Russen zu töten und damit, dass sie alle ihre Beziehungen spielen lassen werde, Zitat, damit die ganze Welt sich erhebt, sodass in Russland nicht einmal ein verbranntes Feld zurückbleibt, wird es möglicherweise für die westlichen Medien immer schwieriger, ein klares Gut- und Böse-Schema aufzumachen. In den westlichen Medien wurde Julia Tymoschenko bisher hoch gelobt und klar scheint zu sein, Russland ist das Böse. Es scheint der Plan einiger westlicher Staaten zu sein, die Weltaufteilung mal wieder voranzutreiben. Russland wurde sogar aus den G8 ausgeschlossen, aus den G20 dann doch nicht, weil die sogenannten BRICS-Staaten widersprachen. Zu der westlichen Propaganda gehört, dass die Annexion der Krim-Halbinsel durch Russland ein Rätsel zu sein scheint. Aber ist Putin wirklich größenwahnsinnig geworden oder verfolgt er eine Strategie? Bricht nun wieder der Kalte Krieg aus? Oder ist Russland nicht auch ein kapitalistischer Staat, der mit anderen kapitalistischen Staaten um seine Einflusszonen streitet? Und ein Staat, der nicht unbedingt direkt an seinen Grenzen einen NATO-Stützpunkt möchte? Einige Punkte der aktuellen Situation recherchierte Marius Meyer von Radio Z aus Nürnberg und berichtet in einem Studiogespräch. Beginnen wir jedoch zuerst mit der Linken in Deutschland. Die einen stehen stramm zu Russland, weil diese anscheinend antifaschistisch reagieren und gegen den Imperialismus stehen. Andere hoffen, dass die Ukraine ein liberales Land wird. Kommen da die alten Grabenkämpfe auch in der Linken wieder auf?
Es kommen natürlich zum Teil solche alten Grabenkämpfe wieder auf, aber das ist beides meiner Ansicht nach ein bisschen Verblendung. Also ganz sicher wird es schwierig möglich sein, in der Ukraine sowas wie eine liberale, demokratische Ordnung zu etablieren. Das wird bestenfalls das Hinterland des deutschen Kapitals, wo man billig produzieren kann, wo man möglicherweise auch einen Absatzmarkt für irgendwelchen Gebrauchswertschrott, der hier produziert wird, finden kann. Wenn das westliche Bündnis oder die westlichen Staaten da irgendwie einen Einfluss bekommen werden. Wenn Russland dort einen Einfluss bekommt, naja, dann wird es halt ein Vorposten sein. Man will das in Russland so. Ich meine, es ist ja auch so eine Trennlinie. Russland wollte, dass die Ukraine ein Assoziierungsabkommen zur Eurasischen Union, die ein aktuelles politisches Projekt von Wladimir Putin ist, unterschreibt. Es gab bereits ein unterzeichnetes Abkommen zur Zollfreiheit, zur Fall von Zollbarrieren und so weiter. Das wäre also so eine Anbindung an den Osten gewesen. Die westlichen Mächte und jetzt die Europäische Union vor allem wollen eben, dass so eine Anbindung nicht stattfindet, weil sie das in der Ukraine selber ganz gern betreiben würden. Die würden selbst gerne dort Geschäfte machen. Wenn der Westen der Ukraine an sie fällt, dann ist es so, dass das relativ brachliegend ist, aber das ist noch eine andere Sache. Deshalb muss man das auch auf dieser Ebene verstehen, diese Auseinandersetzung. Also es geht da darum, wie die Ukraine, die bisher ganz, ganz fürchterliches Register, ganz fürchterliches Handelsregister vorzuweisen hat. Die Ukraine hat ganz schlechte Handelsbilanzen und vor allem Außenhandelsbilanzen. Es geht darum, ein Land, das bisher nicht geöffnet ist in andere Richtungen, das relativ autark von und unabhängig von fremden Märkten und fremdem Kapital ist, wie das aufgeteilt wird. Und das ist was, was in der Krise des Kapitalismus eben noch mehr von Relevanz ist für die bisher eher angeschlagenen Kräfte. Wir hatten es vorhin mit Russland, das in einer tiefen wirtschaftlichen Krise ist. Die europäischen Staaten sind das auch gerade. Und da wird das eben immer, immer relevanter, solche Gebiete aufzuteilen.
Ja, wir hatten es jetzt gerade schon von den westlichen Interessen, die da auch da sind. Das Seltsame ist ja aber eigentlich, dass der Westen die letzten Jahre mit Putin ja eigentlich auch keine so großen Probleme hatte. Man hat eifrig Handel betrieben. Es gab da immer mehr Annäherung. Man hat auch ideologische Menschenrechtssachen zum Beispiel einfach außen vor gelassen. Meinst du, da findet jetzt wirklich ein Wandel statt?
Da wird kein wirklicher Wandel stattfinden. Das sieht man ja auch daran, inwieweit da schon zurückgerudert wurde. Es wurde von starken Sanktionen geredet. Jetzt sind wir ganz bei ganz, ganz milden Sanktionen, weil das deutsche Kapital hat halt auch noch einfach Interessen in Russland. Es gibt 300.000 Leute, die in Russland vom deutschen Kapital beschäftigt werden. Das ist ein Markt, das ist auch eine Produktionsstätte. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Und das deutsche Kapital ist dort aktiv, genauso wie es verbindet des deutschen Kapitals auch zu Gazprom gibt und Gazprom eben auch ein Interesse gleichzeitig, also das russische Kapital, ein Interesse an guten Handelsbeziehungen zu Deutschland hat. Also nun muss man aber sagen, dass sich sowohl die politischen Fraktionen und damit zum Teil eben auch einzelne Kapitalfraktionen in Deutschland herauskristallisieren oder herauskristallisiert haben bereits. Die Union hat ganz klar mit der Konrad-Adenauer-Stiftung auch hier den Boxeraufstand von Lemberg, wie das Gremlitzer ganz treffend genannt hat, finanziert. Man hat da auch nicht davor zurückgeschreckt, eben auch über Klitschko dann diese Swoboda-Partei, diese rechte Partei mit zu entronisieren bis zu einem gewissen Maße. Und man sieht da eben die Möglichkeit in so einer geopolitischen Konfrontation auch, das sind so altkonservative, deutsch-konservative Ansätze, zu unterbinden, dass Russland eben weiter Einfluss über diese Eurasische Union, dieses Projekt der Eurasischen Union als Gegenpol zur Europäischen Union gewinnt. Gleichzeitig haben wir dann aber auch solche Fraktionen wie die SPD, nämlich zum Beispiel Gerhard Schröder oder eben auch Matthias Platzek, der in der Tagesschau im Interview gesagt hat, dass er sich ein Europa von Vladivostok bis Lissabon wünsche. Aber diese Interessen des deutschen Kapitals nach einer engeren Bindung an Russland, die finden da auch ihren Ausdruck. Und es gibt quasi dieser Hoffnung von jetzt der russischen neuen Rechten, angeführt von Alexander Dugin, dieser eurasischen Bewegung dort vor Ort, auch eine gewisse Hoffnung natürlich, weil die ja hoffen, dass westliche Staaten in Richtung Russlands und seiner neuen konservativen Revolution, wie die das nennen, kippen. Das könnte eben Deutschland zum Teil auch aufgrund von Kapitalinteressen sein. Man sieht so eine gewisse Spannung auch zwischen Obama und Merkel in dem Vorgehen. Obama würde sich tatsächlich auch ein stärkeres Vorgehen gegen Russland, glaube ich, wünschen. Es ist einfach ein Faktum, dass Russland und die Vereinigten Staaten kaum Handelsbeziehungen haben. Es würde die USA auch bezüglich einer Energiefrage nicht betreffen, wenn es da jetzt zu verstärkten Auseinandersetzungen käme. Und die USA sind gerade, wie auch überall groß Thema ist, dabei ein Freihandelsabkommen mit Europa zu etablieren, was auch bedeuten würde, dass die amerikanische Wirtschaft, wenn sie als Expansionsmarkt für das deutsche und auch das gesamte westeuropäische Kapital eben die russische wegfällt, die amerikanische Wirtschaft zu diesem Investitionsmarkt werden könnte. Und die ist bekanntlich auch in der tiefsten Krise seit Jahrzehnten. Also da gibt es ganz viel eklatante Interessen, die da vertreten werden und eben von unterschiedlichen politischen Fraktionen dann in Deutschland von der CDU und der SPD wesentlich vertreten werden.
Das Internet existiert mittlerweile schon sowas wie 25 Jahre. auch schon lang, aber mindestens seit einem Jahr auch allen bekannt, muss sich ständig Gedanken darum gemacht werden, wie das Internet geschützt werden kann oder vielmehr, wie persönliche Daten im Internet geschützt werden können. Die meisten fordern da zum Beispiel Abkommen zwischen einzelnen Nationen, die sich dann gegenseitig dazu verpflichten, nicht ganz so viele Daten abzugreifen. Gleichzeitig redet die große Politik von Vorratsdatenspeicherung oder der Bestandsdatenauskunft. Parlamente haben eben auch die Möglichkeit, das Internet in seiner bisherigen Freiheit zu beschränken. Bevor es dazu kommt, dass das Internet immer weiter eingeschränkt wird, müsste es aber doch eigentlich erst einmal klar werden, welche Rechte es im Internet gibt und welche nicht. Das haben sich zumindest AktivistInnen und PolitikerInnen in Brasilien vor einigen Jahren überlegt. Herausgekommen ist dabei eines der vielleicht fortschrittlichsten Gesetzgebungsverfahren der vergangenen Jahre. Das Marco Civil ist eine Art Verfassung für das Internet Brasiliens und steht im nächsten Monat vor seiner Abstimmung. Was dieses Gesetz bzw. diese Verfassung bewirken kann und welche Hürden es schon genommen hat, darüber hat sich Radio Korax aus Halle mit Anna Biselli von der Initiative Netzpolitik.org unterhalten.
Die Idee hat sich damals entwickelt, als es zum ersten Mal in Brasilien Probleme mit Rechtsprechung zu Online-Problemen gab. Das heißt, es gab damals eine Abstimmung zu einem relativ restriktiven Gesetz, was das Copyright angeht. Und dementsprechend haben sich dann Aktivisten zusammengetan und gesagt, das kann eben nicht sein. Wir brauchen eigentlich eine zeitgemäße Rechtsprechung, die auch auf das Wesen des Internets eingeht, dass man eben nicht mehr mit normalen Urheberrechten im Internet einfach agieren kann. Und daraus hat sich dann so eine Initiative entwickelt, die eben gesagt hat, wir brauchen jetzt so eine Internetverfassung. Damals gab es eben im brasilianischen Justizministerium sehr fortschrittliche Politiker, die gesagt haben, sie wollen eine Online-Plattform starten, auf der jeder sagen kann, was ihm an der Internetverfassung wichtig ist.
Wenn das jeder sagen kann, kann ich mir auch vorstellen, und so sieht es ja jetzt auch aus, nach 5 Jahren haben da ziemlich viele Leute was gesagt und das Gesetz war ja auch schon einige Male kurz vor der Abstimmung und wurde dann aber doch irgendwie wieder ins Rückfeld gereicht und war dann wieder weg. Wie sieht es denn aktuell aus? In ein paar Wochen oder in einer Woche soll es abgestimmt werden. Ist diese Idee von einer Verfassung des Internets immer noch so positiv, wie sie ja eigentlich klingt, oder was hat sich da geändert über die Jahre?
Die Abstimmung ging bis Ende 2009. Da gab es auch 800 Antworten und Kommentare, die dann zusammengefasst wurden. Aber dann hat man ein Jahr später, nämlich im September 2010, das Problem gehabt, dass in Brasilien neu gewählt wurde. Und das war auch eben der Punkt, wo das Ganze so ein bisschen auf Eis gelegt wurde, weil man plötzlich auch ein anderes Kulturministerium hatte und jemanden, der eben sehr, ein bisschen rückschrittlich zum Internet gedacht hat und das eben nicht weiter verfolgt hat. Das kam eben erst wieder dadurch, dass durch die Enthüllung von Edward Snowden eben bekannt wurde, dass auch in Brasilien massiv abgehört wird. Aber in der Zwischenzeit ist eben einiges passiert, nämlich durch eben die Neuwahlen kam es eben auch dazu, dass plötzlich Lobbyvertreter und Telekommunikationsanbieter das Gesetz aufweichen wollten, weil es eben für sie Nachteile gehabt hätte, weil sie eben dann nicht mehr teure Spezialdienste verkaufen können, die ihnen zusätzliche Einnahmen einbringen, weil in dem Gesetz steht, dass die Netzneutralität wichtig ist. Das heißt, dass im Internet jedes Datenpaket mit der gleichen Geschwindigkeit durchgeleitet wird und es eben nicht mehr sein kann, dass jemand, der für sein Internetfernsehen extra Geld bezahlt, das schneller bekommt als jemand, der einfach einen Stream auf YouTube schaut zum Beispiel.
Also so eine Verfassung des Internets, die ist in meinem Kopf noch relativ vage, denn das Internet ist natürlich was eben nicht nur ein Land affektiert, wie eben Brasilien, wo das dann passieren soll, sondern eben doch ein Netz ist, was die ganze Welt umspannt und doch ja eher auch ein chaotisches und eigentlich sehr, sehr freies Prinzip ist. Wie kann denn so eine Idee, dass man das Internet reguliert mit einer Verfassung, eigentlich mit dem Prinzip des freien Internets übereinstimmen?
Das ist natürlich erstmal schwierig und da gab es auch einen sehr strittigen Punkt in Brasilien. Zum einen natürlich, man kann brasilianische Internetanbieter zu Sachen verpflichten, das ist der einfachere Teil. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Dienste wie Facebook und Google, die eben international agieren. Und da wollte Brasilien was machen, dass nämlich diese Anbieter zum Beispiel die Daten in Brasilien speichern müssen. Das heißt, wenn ich dann ein Facebook-Konto in Brasilien hätte, dann wäre Facebook dazu verpflichtet, das auf einem Server in Brasilien zu speichern. Und das gab eben einige Probleme und auch Gegenstimmen, weil das eben auch dazu führt, dass die Daten von der brasilianischen Regierung einfach leichter einsehbar sind. Man kann sie dann vielleicht nicht mehr so einfach von anderswo überwachen, aber dadurch umso besser im eigenen Land. Das heißt, man hat immer Schwierigkeiten zu sagen, hier ist jetzt die Grenze unserer, ja, unserer nationalen Einflusssphäre und der internationalen Sphäre.
Tim Berners-Lee, habe ich gelesen, das ist ganz nebenbei der Mann, dem so die Gründung des Internets zugeschrieben wird. Der hat eben vor kurzem auch eine Art Bill of Rights für das Internet gefordert. Du hast es gerade schon angeschnitten, aber wie realistisch ist es denn da, wo zum Beispiel eine EU sich eine eigene Datenschutzreform gibt und die USA wieder ganz andere Regelungen für den Umgang mit Daten und eben auch mit den Konsequenzen auf das Internet hat? Wie realistisch wäre sowas, vielleicht eine in Anführungsstrichen weltweite Internetverfassung zu verabschieden?
Ich denke, es wäre realistisch, dass die verabschiedet wird. Es wäre wahrscheinlich sehr schwierig zu kontrollieren, dass die auch eingehalten wird. Gerade bei Datenschutzgesetzgebung ist es wahrscheinlich, dass es irgendwann so kommen wird, da es eben auch wirtschaftliche Faktoren sind. Das heißt, wenn die EU zum Beispiel sagt, in unserer Datenschutzgesetzgebung steht, dass amerikanische und generell ja quasi Außer-EU-Länder sich daran halten müssen, dass sie, wenn sie Dienste bei uns in Europa anbieten, dass sie sich an unsere Datenschutzregeln halten, dann müssen die Dienste das tun, um eben weiterhin ja in Europa Geld verdienen zu können. Und dementsprechend wird es irgendwann sicherlich zu einer Angleichung kommen, weil eben die Märkte auch global sind. Dementsprechend müssen die Marktbedingungen ja auch zumindest vergleichbar und ähnlich sein.
Am Wochenende waren in Frankreich Kommunalwahlen. Mathieu von Radio Dreieckland aus Freiburg sprach mit dem Juristen und RDL-Frankreich-Korrespondenten Bernhard Schmidt über den relativen Wahlerfolg des rechtsradikalen Front National und über die Bedeutung dieser Wahlen für die versprochenen progressiven Reformen, etwa bei Familienrecht und kommunalem Wahlrecht für AusländerInnen. Für die BS-Grüne Regierung waren die Wahlen eine Niederlage, die konservativen Parteien legten ein bisschen zu. Und besonders prominent, die Front National kam im Durchschnitt auf 16,5% in den Gebieten, in denen die Front National direkt angetreten ist. Im gesamten Durchschnitt von Frankreich waren es jedoch nur 6%. Ist das eine Niederlage?
Sicherlich nicht, weil tatsächlich der Front National überall dort, wo er Antritt zulegt, diese Dynamik hat natürlich ihre Widersprüche und ihre Grenzen. Einer der Widersprüche, eine der Grenzen ist, dass sie jetzt natürlich sozusagen den Bauer-Oppositionsstatus aufgeben müssen, weil sie nun tatsächlich einige Rathäuser führen werden. Wie viele und welche genau wird man am kommenden Sonntag sehen? Eine Stadt haben sie ja schon, das ist Hénin-Beaumont. Das ist einerseits natürlich ein Gewinn, weil sie zeigen, dass sie eine Stadt, die historisch durchaus nicht rechts markiert ist, erobern konnten. Also das ist eine Stadt, wo früher das politische Leben sich zwischen sozialistischer und kommunistischer Partei abspielte. Auf der anderen Seite ist es natürlich nur in begrenzter Weise ein Geschenk, weil der Front National eine total überschuldete Stadt mit immensen sozialen Problemen übernehmen wird.
Der FN hat auch insbesondere überrascht, weil er in der Stichwahl in rund 300 Kommunen antreten wird und insbesondere, weil er bereits in dieser ersten Runde, wie du gesagt hast, mit über 50% der Stimmen die Stadt Hénin-Beaumont erobern konnte. Heißt es, dass der FN eine lokale, starke politische Kraft wird, die künftig auch mehr Abgeordneten in der Assemblée Nationale kriegen könnte?
So sieht es tatsächlich aus. Also diese Wahl, die ja eine gewisse lokale Verankerung erfordert, war tatsächlich eine schwierige Wahl für den Front National, weil tatsächlich insbesondere der Präsidentschaftswahl günstig ist, weil da benötigt die Partei eine prominente Person. Das heißt, die Partei lebt vom Sympathiekapital und vom eingeführten Namen einer Person. Früher Jean-Marie Le Pen, jetzt Marine Le Pen. Bei Parlamentswahlen, Legislativwahlen braucht es schon ein paar Dutzend bekannte Kandidaten, Kandidatinnen, die sozusagen vor Ort präsentabel sind. Bei Kommunalwahlen benötigt es Tausende und Abertausende Kandidaten und Kandidatinnen. Das ist schwierig. Das war auch eine Quelle von Problemen und Widersprüchen für den Front National. Das ist der Grund im Übrigen, warum es in Anführungszeichen nur 600 Listen gab bei 3000 Kommunen, die über 9000 Einwohner und Einwohnerinnen haben, weil der Front National eine zu dünne Personaldecke hatte. Das heißt, weil es vielerorts Probleme gab mit Leuten, die entweder kommunalpolitisch völlig inkompetent sind, das war noch die harmlose Variante, oder das ist die härtere Variante, die aber vielerorts für alle Probleme sagte, weil Kandidaten auftauchen, die sich mit Hitlergruß ablichten lassen, wo dann das Foto bei Facebook auftaucht, die mit brennenden Davidsternen bei Facebook stehen. Da das sind sozusagen Probleme, die auftauchen, wenn man nicht unbedingt weiß, wen präsentiert man da eigentlich. Es gab tote Kandidaten, es gab Leute, die wussten gar nicht, dass sie auf der Liste stehen, sondern die waren sozusagen an der Haustür von Kandidaten angesprochen worden, nach dem Motto, wollen Sie an der Umfrage teilnehmen oder wollen Sie mir eine Unterschrift geben, nur damit ich antreten kann, weil ich nicht bekannt genug bin, und die tauchten dann auf einmal auf der Liste auf. Also diese Kommunalwahlen waren reich an Fallen für den Front National, während andere Wahlen für ihn leichter sind. Die Europaparlamentswahlen, die jetzt kommen, sind leichter. Da braucht es nur 8 Listen in den 8 Großregionen, in die Frankreich eingeteilt ist.
Bei den PS-grünen Regierungsparteien war es dann, wie gesagt, eine Niederlage. Dabei hatten diese Parteien schon fast seit einem Jahr immer gesagt, die wichtigen Wahlversprechen von Hollande, die werden wir erst nach den Kommunalwahlen durchsetzen. Jetzt weiß man, wie die Ergebnisse aussehen. Was kann man da für Reformen erwarten? Also da waren die Familienrechtsreform, da war noch die Frage des Wahlrechts für Ausländer und andere Fragen.
Das Einzige, was ja tatsächlich gemacht wurde an Reform, die den Namen verdiente, war die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare, also der Familienrechtsreform. Und selbst das ist zweischneidig, weil das Symbol, dass Homosexuelle heiraten dürfen, das wurde ja tatsächlich eingeführt. Aber da hingen ja noch eine Reihe von Einzelfragen dran, unter anderem die Frage nach dem Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. Diese Einzelfragen wurden auf ein Gesetz zur Reform des Familienrechts, das im Januar dieses Jahres diskutiert werden sollte, verschoben. Im Januar 2014 kam da die große Überraschung, nein, machen wir nicht, kommt vom Tisch, ist zu heiß, ist zu heikel, weil es ja tatsächlich massive reaktionäre und zum Teil faschistische, zum Teil auch religiös geprägte Demonstrationen gab gegen die Homo-Ehe. Also die Homo-Ehe war noch die einzige Reform, die tatsächlich ein Zugewinn war an Lebensqualität. Aber sogenannte Reformen, die diese Regierung gemacht hat, wie 2013 die Rentenreform, das sind Reformen im neoliberalen Sinne. Also in dem Sinne, wie der Begriff Sinn entfremdet worden ist. Die vielleicht schlimmste und in gewisser Weise auch sinnloseste, weil man selbst aus neoliberaler Sicht die in dieser Pauschalität eigentlich nicht versteht, ist der sogenannte Pakt für Verantwortung. Das ist ein Bündnis, das von François Hollande in seiner Neujahrsrede 2014 verkündet worden ist und das schlicht darauf rausläuft, dass den Unternehmen einfach mal so 30 Milliarden pauschal erlassen werden an Sozialabgaben, das heißt auch an Ausgaben, die den Sozialversicherungskassen fehlen werden. Und das wird ohne Gegenleistung den Unternehmen gegeben. Als Zucker dazu gab es dann die sogenannten Reform Societal. Das sind die sogenannten weichen oder postmateriellen Themen. Das heißt, die Themen, die nicht an die Verteilung zwischen Arbeit und Kapital rangehen, aber schon Fragen nach dem Zusammenleben stellen. Da ist tatsächlich, wie gesagt, das Einzige, was gemacht worden ist, ist die Homo-Ehe. Beim kommunalen Wahlrecht für Ausländerinnen wird schon wieder knapp. Das ist erstmal auf die lange Bank geschoben. Es gibt ein objektives Problem. Es bräuchte dafür eine 60% Mehrheit im Parlament. Das heißt, es müssten 30 Abgeordnete aus dem Mitte-Rechts-Lager, aus dem Zentrum zustimmen. Und das ist tatsächlich nicht gewährleistet, sondern François Hollande wollte auf anderen Ebenen in einem Paket von Verfassungsänderungen der Mitte-Rechts-Fraktion ein paar Zugeständnisse machen. Die haben aber signalisiert, nee, das wollen wir nicht. Die Alternative wäre die Verfassungsänderung, die nötig wäre, um dieses kommunale Wahlrecht einzuführen, der Bevölkerung in einem Referendum vorzulegen. Da hat die Regierung aber Schiss. Obwohl trotz des ganzen rassistischen und reaktionären Klimas, das real da ist, diese Vorstellung, dass man den Leuten auf kommunaler Ebene Wahlrecht geben könnte, nach wie vor eine Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat. Aber das will die Regierung nicht machen, weil sie da auch furcht hat vor den Reaktionen und einfach auch politisch feige ist. Deswegen sage ich, da ist mit viel Reformen im tatsächlich progressiven Sinne gar nicht zu rechnen. Und die Reformen, mit denen jetzt zu rechnen ist, sind eigentlich nur noch welche im neoliberalen Sinne.
Und nun, am Ende unserer Sendung, einen Blick durch Radio Lotte aus Weimar zurück in die vergangene Woche zum NSU-Verfahren in München. Fritz Burschel berichtet.
Vorausschicken muss man, dass die Situation ja die ist, dass inzwischen ein Defilé von Leuten aus der Nazi-Szene stattfindet. Immer wieder werden Zeugen gehört, die der Nazi-Szene angehört haben und zum Teil auch heute noch angehören. Und es ist durchaus irritierend, wie viel unwidersprochenen Raum der Richter Götzl diesen Zeugen gibt. Also die können da ja ihre Weltsicht und ihre Version der Dinge ausbreiten, ohne dass sie ein bisschen härter an der Kandare genommen werden. Mhm. Diese Aufgabe übernehmen dann in der Regel eigentlich die Nebenklägerinnen und Nebenkläger. und versuchen irgendwie herauszuarbeiten, was das für Leute sind. Und es war am Mittwoch eben Carsten R., ein damaliger Szeneangehöriger aus Chemnitz, der dem untergetauchten Trio die erste Wohnung angemietet hat. Also er hat die Wohnung persönlich angemietet, gemeinsam mit Beate Zschäpe, und hat sie zur Verfügung gestellt. Und die Nebenklage hat dann natürlich berechtigterweise nachgefragt, was er sich denn dabei gedacht hat. Und da hat er gesagt, na ja, er war damals bei der Bundeswehr und für ihn war das gegenüber seinen Gesinnungsgenossen eine Pflicht, diese Wohnung anzumieten. Er hat sich da keine Gedanken gemacht. Das war für ihn eine Selbstverständlichkeit der Kameradschaft und so. Und diese Dinge kann er da völlig unwidersprochen zunächst ausbreiten. Und dann fragte eine Nebenklagevertreterin ihn, was er sich denn gedacht hat, als er hörte, was für Leute das waren, die er da beherbergt hat. Und da hat er gesagt, das ist ihm völlig wurscht gewesen, ob die einen Schokoriegel geklaut haben oder ob die Leute umgebracht haben. Und in dieser Situation, genau als endlich mal ein bestimmter Punkt erreicht war, grätscht wieder mal die Bundesanwaltschaft rein und sagt, das hat überhaupt keine Relevanz für das Verfahren. Und da hat es einen heftigen Schlagabtausch gegeben. Der Vertreter der Bundesanwaltschaft meinte, wir sind hier nicht das jüngste Gericht, und hat also quasi sich auch ja so ein bisschen verächtlich oder lustig gemacht über diese Fragen der Nebenklage. Und da hat es also wirklich einen schweren Schlagabtausch gegeben, weil die Nebenklage gesagt hat, wenn wir bei ernsthaften Befragungen ständig damit rechnen müssen, dass die Bundesanwaltschaft uns in die Parade fährt, dann können wir hier keine vernünftigen Befragungen machen.
Okay, dann kommen wir vielleicht nochmal zu einem anderen bekannten Protagonisten, den wir schon kennen. Am Donnerstag war wieder der Jena Neonazi André Kappke geladen. Hat er sich denn diesmal nun erinnern können oder wollen oder nicht?
Nein, also es war im Grunde genommen der dritte Akt eines Trauerspiels. Er ist zum dritten Mal ganztägig da gewesen und hat es wirklich wieder geschafft, den ganzen Tag sich aus der Verantwortung zu lavieren, sich nicht zu erinnern, es wirklich auch unverschämt zu werden. Er hat also wirklich an mehr als einer Stelle solche Sätze gesagt wie, ach, aber jetzt auf so einen Quatsch habe ich hier keine Lust mehr. Ich habe jetzt keine Lust, hier noch 10-mal zu kommen und ihn so einen Quatsch über mich ergehen zu lassen. Also der ist richtig unverschämt. Und das ist das, was ich schon gemeint habe, dass da nicht wirklich auch mal ab und zu zur Ordnung gerufen wird und gesagt wird, Herr Kappke, hier geht es um 10 Morde. Hier geht es um schwersten Terrorismus mit Bombenanschlägen. Und weiß der Kuckuck, ihm wird wahnsinniger Platz eingeräumt und wir sind im Grunde genommen auch dann wieder keinen Schritt weitergekommen. Aber so viel ist sicher, diese Kuh, das Bild passt nicht ganz, diese Kuh haben wir vom Eis. Er ist jetzt, also die Vernehmung von André Kappke ist jetzt beendet, dieses Thema ist vom Tisch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht vergnügungssteuerpflichtig, da bin ich froh, dass der nicht wiederkommt.
Also ich meine, da entsteht jetzt ja wirklich der Eindruck, dass insbesondere die Zeugen aus der Neonazi-Szene besonders sanft behandelt werden. Ja. Wie kann dieser Eindruck entstehen oder was ist der Grund dafür, weswegen die so sanft behandelt werden, was glaubst du?
Naja, also rein prozessual, und ich gehe mal davon aus, dass das der Standpunkt oder die Aktionsweise von Richter Götzl ist, sagt er, das sind Zeugen. Die sind nicht angeklagt einer Straftat, sondern es sind Zeugen. Wenn sie sich an Straftaten beteiligt haben, ist das alles verjährt. Also zum Beispiel die Anmietung der Wohnung als Unterstützungsleistung oder sowas, das ist alles verjährt. Das ist alles nicht mehr strafrechtlich relevant. Und er sagt, es sind einfach Zeugen. Und die Zeugen werden, sagen wir mal, mit einer gewissen förmlichen Höflichkeit und Achtung behandelt. Und auf diese Art und Weise entsteht eben so der Eindruck, als könnten die da im Gerichtssaal agieren, wie sie wollen. Im Grunde kann ihnen nichts passieren. Es ist tatsächlich so, dass ihnen im Grunde nichts passieren kann, wenn man ihnen nicht Falschaussagen nachweisen kann. Also der Zeuge hat schon auch irgendwie eine besondere Rolle und auch einen besonderen Schutz, aber dass nicht harte Befragungen stattfinden. Wenn sich die Bundesanwaltschaft mal einschaltet, dann sind das zum Teil harte Befragungen oder wenn sehr gute Fragen von Nebenklagevertretern kommen, die halt im Internet geguckt haben, was machen die Leute heute, wie äußern sie sich, sind sie immer noch in der Szene und so, dann geht es da schon manchmal zur Sache. Aber das Gericht selber macht da einen, wie soll ich mal sagen, relativ neutralen Eindruck. Man hat den Eindruck, sie behandeln die mit Gelassenheit und nicht dem Thema angemessen.
Und das war es auch schon wieder von einer halben Stunde ZIPFM. Wer mehr von oder über ZIPFM erfahren will, schaue im Internet unter www.zip-fm.net. Durch die Sendung führte Radio Dreieckland aus Freiburg. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.